Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Hier geht es gleich um Frauen, die zurückschlagen, die zum Beispiel als Mafia-Patinnen Rache nehmen für männliche Gewalt. In dem Roman Blutsschwestern von Anna Varol Grujic. Mit ihr rede ich gleich über diesen auch wirklich blutigen Roman. Wir reden jetzt über den ersten Roman von Anna Varol Grujic. In dem Roman gibt es Hexen, es gibt Mafia-Patinnen, es gibt zwei Schwestern auf der Flucht nach einer Bluttat. Das Ganze sehr rasant mit viel Action erzählt. Blutsschwestern heißt dieses Buch von Anna Varol Grujic und die ist jetzt in Wien für uns im Studio. Guten Tag nach Wien, ich grüße Sie.
Hallo.
Wie lange war Ihnen denn schon klar, dass Ihr erster Roman, dass das eine so blutige Geschichte werden würde? Also heißt ja schon Blutschwestern, auf dem Umschlag ist so ein sehr großes, blutiges Messer zu sehen. Wie lange war Ihnen das bewusst?
Eigentlich schon von Anfang an. Also ich fand es auch nicht merkwürdig. Ich dachte, das ist eben die Geschichte. Also in der Geschichte geht es blutig zu. Und mir war nicht bewusst, dass das so heraussticht. Verzeihen Sie den Wortwitz. Aber mir war nicht bewusst, dass das so auffällt oder quasi so heraussticht, weil es eben Frauen sind, die gewalttätig sind. Und das ist mir selbst auch erst im Nachgang klar geworden, als ich so überlegt habe, mit wem man denn das vergleichen könnte oder mit was für Filmen oder popkulturellen Figuren. Und da gibt es eigentlich relativ wenige. Und deswegen freut es mich natürlich, dass das so viel Aufmerksamkeit generiert. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen schade, dass es nicht mehr gibt, mehr gewalttätige Frauen.
Was ist Ihnen denn eingefallen von dem wenigen, was es gibt an anderen Filmen oder Büchern, die ähnlich zurückschlagende Frauen porträtieren?
Auf der einen Seite natürlich Kill Bill. Ich glaube, das ist so die Ikone Uma Thurman in dem Film als Beatrix Kiddo, die da eben zurückschlägt und sich rächt.
Das ist der Film von Quentin Tarantino, ne? Für alle, die es nicht mehr im Kopf haben, Kill Bill.
Genau, Entschuldigung, ja, der Quentin Tarantino-Film. Und was ich zuletzt gesehen habe, beziehungsweise auf Netflix so entdeckt habe, war Blue Eye Samurai. Also das ist so ein animierter Film. Und da gibt es eben auch meine Frauenfigur, die sich rächt, eben auch mit Schwertern und auch in Japan in dem Fall. Und das fand ich dann spannend, dass offenbar geht das nur mit Schwert und eben unter Anführungszeichen im fernen Japan, dass man solche unter Anführungszeichen wiederum starken Frauenfiguren hat. Und das fand ich dann ganz interessant, dass das wohl nur exotisierend geht, diese Auseinandersetzung mit gewalttätigen Frauen.
Wobei das ja in Österreich offenbar nochmal ein bisschen anders liegt. Also wir hatten gerade hier in der letzten Sendestunde hier bei Deutschlandfunk Kultur Mareike Fallwickel zu Gast mit einem Buch, unter anderem Die Wut, die bleibt, wo es auch um Frauen geht, die zurückschlagen. Und wir hatten hier in der Lesart mal Eva Reisinger zu Gast, die auch in einem Roman von solchen Frauen erzählt. Es scheint da in Österreich, bei Autorinnen in Österreich, ein spezielles Interesse an solchen Frauenfiguren zu geben. Oder wie kommt Ihnen das vor?
Ja, also jetzt, wo meins quasi auch draußen ist, fällt mir auf, dass ich in guter Gesellschaft bin, so quasi, dass es doch immer wieder hochkommt, das Thema. Ja, ich glaube, Gewalt gegen Frauen ist in Österreich genauso präsent wie auch in Deutschland zum Beispiel oder eben auch in anderen Ländern. Also es ist einfach ein Problem. Ich glaube, was in Österreich insofern einzigartig ist, ist, dass der Österreich immer so ein bisschen ein Operettenstaat ist. Also alles ist so, wie soll ich sagen, es ist ein Theaterstück, bei dem jeder seine Rolle kennt. Und ich glaube, als Frau ist es eben so dieses, man ist Opfer von Gewalt und es sagen alle so, ja, schade. Und am Frauentag reden wir dann darüber und ansonsten schweigt man und spricht über andere Sachen und isst eine Sachertorte so quasi. Und ich glaube, diese Bücher sind zumindest ein Versuch, dagegen aufzubegehren.
Dann schauen wir mal an, wie Sie dagegen aufbegehren oder aufbegehren lassen. Das tun Sie mit zwei Schwestern, Sanja und Liliana heißen die beiden, lernt man gleich zu Beginn des Romans kennen. Und da ist Liliana, die eine der Schwestern, schwer verletzt. Sie hat einen gebrochenen Arm, ihr Gesicht ist ganz übel zugerichtet. Sie schreiben zum Beispiel, die linke Gesichtshälfte war rohes, glänzendes Fleisch. Und Sie enthüllen in dem Roman erst allmählich, was Liliana passiert ist. Würden Sie uns das jetzt mal so weit andeuten oder erzählen, wie Sie jetzt mögen? Was ist ihr passiert?
Also um es ganz knapp zusammenzufassen, sie ist Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Was ja so eine sehr desinfizierte fast Beschreibung ist, was da wirklich passiert. Also sie ist von ihrem Lebensgefährten schwer verletzt worden und es ist eben nicht das erste Mal, dass er sie geschlagen hat. Und ich habe versucht in dem Buch diese Gewaltspirale so ein bisschen aufzuzeichnen beziehungsweise anzudeuten, wie das eben passiert. Das ist nicht, es ist ja nicht von 0 auf 100 quasi so, es passiert nichts und dann ist man auf einmal schwer verletzt im Krankenhaus, sondern diese Misshandlungen bauen sich ja auf. Also es gibt verbale Übergriffe, es gibt psychische Gewalt und dann kommt die physische Gewalt und es steigert sich eben immer mehr und das wollte ich im Buch zeigen. Und ich wollte eben auch zeigen, dass Liliane ist ja kein Dummchen oder so oder kein niemand, dem, wo man jetzt sagt, naja, die hat es verdient oder sowas, sondern sie ist einfach eine ganz normale junge Frau und sie ist da reingerutscht. Und ich habe es mir irgendwie, man hört ja oft so, naja, es ist nicht die Schuld der Frau, aber irgendwie glaubt man ja so, naja, aber warum ist sie nicht gegangen und warum hat sie sich nicht gewehrt, warum ist sie nicht zur Polizei? Und ich wollte zeigen, wie das eben, wie in dieser Spirale so nach unten reißt und so in den Abgrund reißt, dass man sich gar nicht wehren kann.
Und das Besondere an ihr ist ja aber dann, dass sie wirklich zurückschlägt, nicht wahr?
Genau, also dass sie, das war quasi so dieses Übertrete. Ich finde, dass diese, oder ich habe mich bemüht, diese häusliche Gewalt so realistisch wie möglich zu beschreiben, aber dann quasi das ins Surreale zu drehen, indem sie zurückschlägt. Weil in der Realität sind ja Frauen die Opfer von häuslicher Gewalt viel öfter als die Täterinnen. Und ich wollte eben zeigen, was passiert, wenn quasi das überdreht. Also wenn die Gewalt nicht damit endet, dass die Frau stirbt, sondern dass die Frau zurückschlägt.
Und was sie genau tut, um nicht zu sehr zu spoilern, lassen wir das mal offen. Ne? Die beiden Schwestern flüchten, müssen auf jeden Fall flüchten aus Wien und flüchten nach Serbien, wo ihre Eltern lange Zeit davor hergekommen sind. Also die Eltern von Sanja und Liljana, die sind als ganz junge Menschen 1989 aus Serbien oder Jugoslawien damals nach Österreich geflüchtet. Die beiden waren damals 18. Und diese Flucht, das ist so eine knapp erzählte zweite Handlungsebene in dem Roman. Dieses Großwerden aber dann der beiden Schwestern als Eltern, als Kinder ex-jugoslawischer Eltern in Wien, wie hat das denn die beiden geprägt in ihrer Vorstellung von den Figuren?
Ich finde es spannend, dass Sie sagen, so knapp beschrieben, weil das war auch so ein bisschen das Ziel. Also ich wollte diesen Hintergrund eben nur Hintergrund sein lassen. Also es ist der Hintergrund, vor dem die beiden aufgewachsen sind und vor dem die beiden leben. Und deswegen ist es jetzt nicht aktiver Teil der Handlung, aber es spielt natürlich insofern eine Rolle, dass es alles geprägt hat, was die beiden geprägt hat. Also es ist quasi ein Aufwachsen vor einem Hintergrund, der sich geändert hat, der sich ändern musste. Und ich glaube, das macht etwas mit Menschen. Eben, dass diese Flucht vor einem Krieg oder vor einem Konflikt, die endet nie. Also die endet selbst dann nicht, wenn man ein neues Zuhause hat, eben in Österreich zum Beispiel. Man trägt immer noch die Narben und immer noch diese Flucht in sich und gibt sie dann auch an seine Kinder ein Stück weit weiter.
Die beiden haben beide diese Prägung, aber sind trotzdem sehr unterschiedliche Menschen, die beiden Schwestern. Liljana ist eher zurückhaltend und still. Sanja ist sehr energisch, sehr laut, oft auch mit einer sehr derben Sprache unterwegs. Die sagt zum Beispiel mal, bringt doch mal die verfickte Hexe hierher. Welche Seite von Sanja wollten Sie zeigen mit diesen derben Sprüchen, die sie immer wieder bringt?
Ich glaube, ich wollte zum einen so ein bisschen brechen mit dem, dass solche derben Sprüche noch immer als etwas Männliches gesehen werden. Also eher der, wie soll ich sagen, sehr hässlich redende Gangster von mir aus. Oder es sind Männer, die eben so hässlich sprechen und Frauen verbieten sich das so ein bisschen. Und ich wollte zeigen, dass Frauen das durchaus auch können und auch tun würden, wenn sie denn wirklich wütend sind. Und diese Wut von Sanja, das ist eben das andere, das ich zeigen wollte, dass sie eben so, so wütend ist und dass ihr erster Impuls auf alles, was um sie herum passiert ist, zu reagieren. Also wenn etwas passiert und sie will das irgendwie beheben und sie will das kontrollieren und wenn sie das nicht kann, dann frustriert sie das und sie wird eben wütend. Mhm. Und ich finde, dass über das Buch hinweg erkennt man aber, dass diese Wut eigentlich einfach nur Trauer ist, die einfach sehr, sehr lange allein war.
Die eine Schwester Liljana ist die eine Rachefigur, Sanja dann an ihrer Seite, die sie dabei begleitet und unterstützt. Und dann kommen aber noch zwei weitere hinzu, auch zwei Schwestern. Das sind zwei ältere Frauen, die in einem serbischen Dorf leben. Da suchen die beiden Schwestern aus Wien dann Zuflucht bei diesen Eltern. Und eine von diesen älteren Frauen wird immer die Hexe genannt. Wie ist die zu diesem Ruf gekommen, die Hexe zu sein?
Das kam aus einem, wie soll ich sagen, das kam aus meinem familiären Umfeld, beziehungsweise aus dieser bosnischen Sprache, die meine Eltern mit mir sprechen, beziehungsweise das quasi meine Muttersprache ist. Da sagt man schnell mal, wenn eine Frau quasi unangenehm ist oder wenn sie lästig ist oder ich weiß nicht, dann sagt man eben, ach, das ist eine Hexe, Tovjestica. Und das ist so ein geflügeltes Wort quasi, man sagt eine Hexe zu solchen Frauen. Und ich fand das interessant, das eben wiederum zu überdrehen. Also dieses Kurz glauben ja auch die beiden Figuren, dass es wirklich eine Hexe ist. Also dass es wirklich eine Magierin so quasi ist. Und dann stellt sich heraus, nein, sie ist einfach Also einfach nur eine Bitch, so in dem, ganz platt gesagt. Und das wiederum fand ich spannend. Also diese, was bedeutet das, dass es eben keine Magie ist, sondern dass sie einfach nur eine Beleidigung, eine menschgewordene Beleidigung ist. Und wie ist es mit dieser Frau zu interagieren?
Ja, die ist ja, die Hexe ist ja lästig für ihre Umgebung, um ihren Begriff zu nehmen, weil sie ihm sich auch nichts gefallen lässt, ja, weil sie eine Mafia-Patin ist, so zeichnen sie die, eine Frau, die Macht hat in ihrer Umgebung, gefürchtet ist, Macht ausübt, auch Gewalt ausübt. Was hatten sie für so eine Figur, so eine ältere Frau, die Hexe, die Mafia-Patin, was hatten sie dafür? Gab es da Vorbilder, die sie im Kopf hatten?
Ja. Das klingt jetzt sehr schlimm, wenn ich sage, das ist eine menschgewordene Beleidigung und sie hatte Vorbilder. Aber das war so ein bisschen, viele, viele Frauen in meiner Umgebung, beziehungsweise Freundinnen meiner Eltern, sind so ältere Frauen, die eben einfach, wie soll ich sagen, realistisch, also sind Menschen. Und sie haben Facetten und eine dieser Facetten ist eben, dass sie sich nichts gefallen lassen. Also dass sie in sich unabhängig sind und einfach machen und tun. Und das wollte ich eben zeigen, dass dieses Machen und Tun, es muss nicht unter diesem Hashtag Girlboss sein und man hat irgendwie eine Instagram-Seite, wo man Lifestyle-Produkte verkauft, sondern das kann eben auch einfach sein, dass man sich über diese Erwartungen an ältere Frauen hinwegsetzt. Also nicht die Wert das Original verteilende Omi, sondern eine Frau, die eben ihr Business leitet und in dem Fall ist ihr Business eben eine Mafia-Patin zu sein.
Mhm. Und so einen Roman zu schreiben, der ja was hat von einer Rache-Fantasie auch, würde ich denken. Wie war das für Sie? Ist das was Befreiendes, so einen Roman zu schreiben oder steckt dafür dann doch zu viel Trauer vielleicht auch drin?
Wie soll ich sagen? Ich hätte gesagt, dass ich das so sehr distanziert geschrieben habe und dass ich das im Griff hatte quasi, was da in diesem Buch ist und dass das quasi vielleicht peripher was mit meinen Erfahrungen zu tun hat. Aber im Nachhinein mit Abstand zu dem Buch kann ich sagen, das ist so ein bisschen Buch gewordene Therapie. Also da geht es auch um Sachen, die mich bewusst und unbewusst beschäftigt haben. Eben diese Herkunft, diese Fluchtgeschichte, die es eben auch in meiner Familie gibt. Und das steckt da eben alles drin. Und ich glaube, diese Wut, die ich damals empfunden habe oder die ich in meine Charaktere gesteckt habe, zu erkennen, dass das eben auch Trauer ist, das ist mir erst einen Schritt später aufgefallen. Also erst, als ich das Buch angefangen habe zu redigieren. Während des Schreibens dachte ich so eben auch, das sind alles nur taffe Frauen und die sind alle nur super wütend und machen da irgendwie coole Sachen. Aber so am Ende des Tages sieht man eben, dass eben vor allem Sanja, die Hauptfigur, einfach auch eine sehr, sehr traurige Person ist, der im Leben was fehlt und die das ausgleicht eben durch bedeutungslosen Sex auf der einen Seite, dann eben mit dieser fast schon trotzigen Wut, die sie durchs Leben treibt.
Umso interessanter, dass Sie dieser Figur dann eine sehr interessante Form von Zukunft am Ende des Romans geben, aber die wir natürlich jetzt hier nicht ausplaudern in diesem Gespräch. Blutsschwestern heißt das Buch von Anna Varol Grujic. Im Verlag Krämeyer und Scherejau ist das Buch erschienen mit 190 Seiten. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Der Schriftsteller Michael Ende, der hat ja sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, Die unendliche Geschichte oder Momo oder Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Sein letztes Buch, das er fertigstellen konnte, das war der Satanarcheolygenialkohlische Wunschpunsch. Michael Ende hat über dieses Buch gesagt, es sei von allen seinen Büchern vielleicht das spaßigste. Und jetzt gibt es eine neue Hörbuchfassung dieses Romans, von der ist mein Kollege Elmar Krämer sehr angetan. Und der nimmt uns erstmal mit hinein in die Geschichte vom Satanarcheolygenialkohlischen Wunschpunsch. Mal sehen, ob er das Wort besser hinkriegt.
Der böse Zauberer Belzebub Irwitzer hat ein Problem. Es ist Silvester und er hat noch nicht all die bösen Taten vollbracht, die er laut Vertrag mit dem Teufel hätte vollbringen müssen. Nun bekommt er Besuch vom höllischen Gerichtsvollzieher Maledictus Made, der ihn an den Vertrag erinnert.
Er besagt, dass sie sich verpflichten, bis zu jedem Jahresende 10 Tierarten auszurotten, 5 Flüsse zu vergiften und das Klima ihres Landes so zu manipulieren, dass die Jahreszeiten durcheinander geraten und entweder Dürreperioden oder Überschwemmungen entstehen.
Gier, Umweltzerstörung, Macht und moralische Verantwortung. Der Satanarcheolygenialkohöllische Wunschpunsch, erstmals 1989 erschienen, ist beängstigend aktuell und zeitlos schön. Michael Endes Roman gilt als Paradebeispiel für die Fähigkeit des Autors, für Kinder unterhaltsame und fantastische Welten zu schaffen, die durch ihre Vielschichtigkeit und Tiefe auch für Erwachsene mehr als nur Unterhaltung bieten. Die neue Hörspielfassung ist akustisch ordentlich aufgepeppt. Dabei hört man dem Ensemble den Spaß an. Sebastian Blomberg als Gerichtsvollzieher ist seriös bedrohlich und Jens Wawritschek als Belzebub Irrwitzer wandelt mit hörbarer Freude stimmlich zwischen überbordend böse und unterwürfig verzweifelt.
Ja, aber das habe ich. Denken Sie nur an das Jahrhunderthochwasser, das Bienensterben, nicht zu vergessen.
Mein verehrter Herr, Sie sind Ihrer Verpflichtung im abgelaufenen Jahr nur zur Hälfte nachgekommen. Das findet mein Chef sehr, sehr bedauerlich.
Doch der Zauberer ist in seiner Lage nicht allein. Auch die Geldhexe Tyrannia Wamperl, gesprochen von Anja Topf, ist in Verzug. Zumal die vermeintlichen Opfer sich wehren. Der Hohe Rat der Tiere hat Agenten ausgesandt, um die beiden Bösewichter zu sabotieren. Kater Maurizio, grandios gesprochen von Frank Jordan, sucht Belzebub Irrwitzer heim. Die Krähe Jakob, der Matti Krause seine Stimme gibt, ist für Tyrannia zuständig.
Mein guter Maestro will wissen, welchen Namen du trägst und was dein Begehr ist.
Mein werter Name ist Jakob Krakel. Und ich bin sozusagen der luftige Laufbursch von Madame Tyrannia Wamperl.
Tyrannia Wamperl tut sich mit Irrwitzer zusammen, um ihr Soll zu erfüllen. Die Hexe hofft dabei auf die Wirkung des Satan-Archäolygenialko-höllischen Wunschpunsches.
Und nun zum Geschäft.
Ich dachte mir schon, dass du nicht nur kommen würdest, um einen Silvesterpunsch mit mir zu trinken.
Es entfesseln sich äußerst amüsante Szenen zwischen Hexe und Zauberer, die sich nicht über den Weg trauen, aber zusammenhalten müssen, und Rabe und Kater, denen es ähnlich geht.
So dämlich kann ein einzelner Kater doch gar nicht sein!
Untermalt wird die unterhaltsame Geschichte mit einer an einen Harry Potter-Film erinnernden Musik von Jan-Peter Pflug. Das dazugemischte Geknarze, Geknurre und Geblubber holt einen so akustisch direkt in die Hexenküche. Selbst wenn man die Geschichte kennt, diese neue Hörspielinszenierung schafft es, die Spannung bis zum Ende zu halten. Der träge Kater, die coole Krähe, der zeternde Zauberer und die giftige Hexe. Sie alle sind in der Vorlage von Michael Ende so detailreich und liebevoll beschrieben, dass sie einem akustisch einmal mehr ans Herz wachsen.
Ende gut, alles gut.
Na dann, machen wir einen Abflug.
Der Satanarchäolygenialko-höllische Wunschpunsch nach dem Buch von Michael Ende. Das Hörbuch, das neue, das ist bei Silberfisch erschienen, einem Label im Hörbuch Hamburg. Ist 137 Minuten lang, also etwas über 2 Stunden, kostet auf CD rund 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt wollen wir Ihnen den Roman Umlaufbahnen der britischen Schriftstellerin Samantha Harvey vorstellen. Mit dem Buch geht es tatsächlich auf die Umlaufbahn um die Erde. Samantha Harvey erzählt von 6 Menschen, die in einer Raumstation durchs All über der Erde rasen und auf unseren Planeten schauen. Und die Kritikerin Maike Fessmann hat den Roman für uns gelesen. Seien Sie willkommen. Hallo.
Guten Morgen.
Samantha Harvey hat für diesen Roman gerade den wichtigsten britischen Literaturpreis bekommen, den Booker-Preis. Hätten Sie ihr den Preis auch gegeben? Ist der Roman so herausragend?
Ja, unbedingt. Sie ist eine großartige Autorin und wer sie noch nicht kennt, kann sie mit diesem Roman entdecken. Der ist poetisch und suggestiv und er nimmt uns tatsächlich mit auf eine Reise um die Welt, auf eine mehrfache Reise um die Welt und beamt uns hinein in eine ganz andere Erfahrung.
Und da geht es um 6 Astronautinnen und Astronauten in ihrem Raumschiff, das da um die Erde kreist. Und was für eine Situation sind die und wer sind die?
Ja, es sind 2 Frauen und 4 Männer aus verschiedenen Nationen und man muss sich das mal vorstellen, Raumstation, also sie hat Ähnlichkeiten mit der ISS, also mit der Internationalen Raumstation, die Crew ist aber natürlich fiktiv und ist eine Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern pro Stunde Und die Handlung spielt an 24 Stunden und in der Zeit umkreisen die 16 Mal die Erde. Das heißt, sie haben 16 Sonnenaufgänge, 16 Sonnenuntergänge. Und man muss sich vorstellen, wie irrwitzig anstrengend das vom menschlichen Körper ist, in so einer Situation zu existieren. Also nicht nur die Schwerelosigkeit, sondern man muss Tages- und Nachtzeiten simulieren. Es wurde ihnen gesagt, jedem sagt euch alle 24 Stunden, dies ist der Anfang eines neuen Tages. Und das wird einfach hervorragend beschrieben, wie schwierig das für den menschlichen Körper ist. Und sie machen natürlich auch Experimente. Sie experimentieren mit Mäusen. Sie müssen die Atmosphäre beobachten. Und sie müssen eben auch kooperieren. Also wenn man auf so engem Raum sitzt zu sechs, dann muss man gut miteinander auskommen. Und das machen die sechs wirklich gut.
Das klingt jetzt sehr nach besonderem Alltag. Also Alltag ist es natürlich nicht, weil man ist schon mal in einem Raumschiff um die Erde unterwegs, aber die machen offenbar da ihre üblichen Arbeiten. Passiert auch was Dramatisches, was irgendein Erzählen auslöst? Also so als Science-Fiction-Filmgucker denke ich mir, da muss doch dann mal Weltraumschrott einschlagen oder ein Meteorit bedrohlich nahe kommen oder passiert sowas?
So etwas Dramatisches passiert in der Tat nicht, zumindest nicht im Raumschiff. Mhm. Aber die beobachten ja die Erde und sehen dann zum Beispiel, wie sich über dem Westpazifik ein Taifun aufbaut und Richtung Indonesien und den Philippinen zieht. Und der Roman lebt auch davon, dass er eben diese zwei auseinander, die diffundierenden Welten, also die Weltwahrnehmung in der Raumstation mit dem Wissen, was auf der Erde passiert, und die unglaubliche Schönheit, die sie die ganze Zeit erleben, in der Disparität zu beschreiben. Und das ist auch ein Interesse der Autorin. Samantha Harvey hat immer wieder solche Bücher geschrieben. Es ist ihr fünfter Roman und schon ihr erster ist in das Bewusstsein eines Alzheimer-kranken Architekten hineingeschlüpft. Und sie hat auch ein fantastisches Memoir geschrieben über Schlaflosigkeit, wo sie Schlaflosigkeit wirklich als ein Monster darstellt, das alle Wahrnehmung zerstört und uns zwingt, anders mit unserer Wahrnehmung umzugehen, was wohl auch auf ihr Schreiben Auswirkungen hatte, wie sie selbst erzählt.
Und bei diesem Buch, weil Sie vorhin gesagt haben, das sei poetisch und suggestiv, das muss ja vor allem aus der Sprache kommen, dieses Romans. Was ist das für eine Sprache?
Ja, die Sprache spielt natürlich eine ganz große Rolle. Sie ist eigentlich wie ein episches Gedicht, also auch so kreisend aufgebaut, aber trotzdem sehr knapp. Sie hat erstaunlich viele Realitätspartikel drin. Also die Mutter einer Astronautin, einer Japanerin stirbt an diesem Tag. Das ist natürlich eine dramatische Situation, fordert den Geist und die Seele heraus. Und die Großmutter war Hiroshima-Opfer zum Beispiel. Und all diese Dinge bringt sie, sind 200 Seiten nur, dieser Roman, bringt sie szenisch und in Bildern mit hinein. Das Tollste aber ist eigentlich, wie es ihr gelingt, den ständigen Perspektivwechsel zwischen der Raumstation und der Erde zu beschreiben. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie sie das macht. Ja? Aber das ist eben das Faszinierende, dass sie offenbar so ein Bild hat, wie dass die ISS, die ja in den 2030 aufgelöst werden soll, auch sowas wie ein Wächter der Erde ist. Auch ein fürsorgliches Umkreisen. Also wir finden auch Bilder von Mutter und Kind und Behüten. Unterscheidet es eben von den Raketenmissionen, wie sie jetzt eben Elon Musk oder Jeff Bezos als Privatunternehmer in Gang bringen wollen. Und da hat sie eben Bilder dafür, die unsere Imagination befeuern, die was mit Träumen zu tun haben, die Seelenkonstitution sind, die auch ein bisschen nostalgisch sind in der Tat.
Man kann den Roman eben jetzt auf Deutsch lesen. Die Schriftstellerin Julia Wolf hat den Roman ins Deutsche übertragen. Wie ist das gelungen?
Ja, es ist ja ein Bewusstseinsroman, in dem praktisch sechs Stimmen zusammenkommen. Und ich finde, sie hat das gut gemacht. Sie hat aber erreicht natürlich nicht die Poesie und die Knappheit des Originals. Und manchmal ist sie ein bisschen zu gestellst, würde ich sagen, wenn sie zum Beispiel sometimes nicht einfach mit manchmal übersetzt, sondern es mitunter nennt oder vom Raumschiff die Rede ist. Und man könnte doch öfters Raumstation sagen, weil es doch relativ klar ist, dass die internationale Raumstation das Vorbild ist. Aber natürlich sind wir ihr dankbar, dass wir das auf die Art lesen können und eben auch sofort lesen können, wo jetzt Samantha Harvey so zu Recht den Booker-Preis bekommen hat.
Für den Roman Umlaufbahn, wie gesagt, aus dem Englischen von Julia Wolf übertragen, im Verlag DTV erschienen, mit gut 200 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Samantha Harvey ist die Autorin. Vielen Dank an unsere Kritikerin, Maike Fessmann.
Straßenkritik.
Ich bin Lukas Weidenbach. Ich bin Lektor für Krimis und Science Fiction in Köln. Ich lebe in Düsseldorf und ich bin zu Besuch in Berlin. Ich habe gerade gelesen von Sven Stricker, Sörensen sieht Land. Das ist private Lektüre und ein bisschen Fortbildung. Sörensen ist ja ein Kommissar, der wegen seiner Angststörung aus Hamburg aufs Land nach Kartenbühl irgendwie in Schleswig-Holstein gezogen ist. Dort hat er eine Kollegin, in die er sich so ein bisschen verguckt hat, aber die trauen sich beide nicht so richtig. Es gibt dann ein Dorffest und da wird dann gefeiert und ein Auto fährt in die Menschenmenge. Und dann müssen sie halt ermitteln, wer es war. Der Sohn der Bürgermeisterin ist irgendwie involviert und ein ehemaliger Praktikant von Sörensen. Erstens ist der Plot gut gemacht, das ist spannend, aber das Tollste daran ist eigentlich dieser Witz. Ich habe auf Seite 12, glaube ich, zum ersten Mal laut gelacht. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das lese ich eigentlich noch zu Ende, aber es gefällt mir sehr gut.
Da hatten wir mal aus Zufall einen sozusagen fachlich vorgebildeten Leser rausgefischt bei unseren Straßenbefragungen, nämlich den Krimilektor Lukas Weidenbach, der hier gelesen hat. Ein Buch nicht aus seinem eigenen Verlag, sondern den Titel Sörensen sieht Land von Sven Stricker. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe im Rowohl Taschenbuchverlag mit 500 Seiten. Der Preis dann 13 Euro. So, jetzt gehen wir die Sonne suchen an einem Ort in Deutschland, an dem es doch relativ viel regnet, in Hamburg nämlich. Und das machen wir mit einem Audiowalk, also mit einem künstlerisch inszenierten Text zum Hören in der Öffentlichkeit. Das Publikum ist dabei mit Kopfhörern unterwegs und hat in diesem Fall im Hamburger Stadtteil Ottensen gehört, was der Autor Nail Doan dort entdeckt hat. Das war ein Audiowalk des Hamburger Thalia Theaters und für uns war Magdalena Neubich dabei.
Ein Audio-Walk unter freiem Himmel heißt in Hamburg an diesem Abend, sich raustrauen ins Schiedwetter.
Heute wird es einfach regnen, das wissen wir alle, oder?
Stimmt der künstlerische Leiter des Audio-Walks, Mohammed Siko Gunaim, die Gäste auf die Veranstaltung ein. Denn Joll oder ein Zebrastreifen geht Sonne suchen, ist ein künstlerisch-literarischer Spaziergang durch den Hamburger Stadtteil Ottensen mit einer immer wieder wechselnden Freiluftbühne.
Es ist eine inszenierte Straßentheater, ne? Halt, aber mit Hilfe dieser tollen Technik von heute.
Die tolle Technik, von der Mohammed Gunaim spricht, sind kabellose Noise-Canceling-Kopfhörer, die alle Gäste tragen. Über diese Kopfhörer hören sie zum einen immer wieder Musik und vor allem hören sie Mercedes, Nina und Fairuz.
Alle guten Dinge sind nur ein kurzer Rausch, weil ein Rausch gar nicht lang sein darf.
Drei Schauspielerinnen sprechen die drei Frauenfiguren live und geben die Route des Spaziergangs vor. Sie tänzeln und schubsen sich durch die Straßen und Hinterhöfe des Viertels. Das Publikum läuft ihnen in einer Art Regenschirmparade hinterher und manchmal auch an ihnen vorbei.
Ich glaube, in letzter Zeit kann ich mich nicht so gut erklären.
Ist doch gut. Ist doch gut, dass du dich nicht erklären kannst. Unsere Leute können sowieso nicht viel mit Wörtern anfangen. Wer von unseren Leuten möchte sich denn wirklich erklären?
Die Texte, die die Schauspielerinnen vortragen, stammen von Nail Doan. Er ist Hausautor am Thalia Theater.
Frau Amale hat 40 Jahre lang ein Theater geputzt. Aber wer Bertolt Brecht ist, wusste sie am Ende trotzdem nicht.
Der Schreibprozess für den Audiowalk war besonders, erzählt der künstlerische Leiter Mohammed Gunaim. Er hat zusammen mit Nail Doan für das Stück recherchiert. Zusammen haben die beiden mit jedem Gemüsehändler, Kioskbesitzer und Barbier im Viertel gesprochen. Die Menschen und ihre Anliegen seien ihre Muse gewesen. Als nächstes haben sie den Weg für den Audiowalk festgelegt. Und erst dann hat Nail Doan zu schreiben begonnen. Mohammed Gunaim schätzt daran, dass der Autor immer am aktuellen Zeitgeschehen bleibt und politisch schreibt.
Und das ist was Tolles an seinen Texten. Es ist immer aus dem aktuellen Stand. Wie fühlen sich die Straßen heute? Und die Straßen die letzten Monate fühlen sich ein bisschen eher kränkt. Die sind nicht so ganz gesund. Also die Weltschmerz spielt auch eine Rolle.
Die Textpassagen deuten viele Themen nur so an. Mal geht es um häusliche Gewalt, mal um eine Alleinerziehende, mal um Fragen der Identität.
Wie soll ich denen erklären, dass ich die Leute aus meiner Kultur, meiner unserer Kultur kaum ertragen kann.
Nail Doan will gar keine zusammenhängende Geschichte erzählen, sagt er.
Das Stück ist lückenhaft, ist sehr subtil. Ich möchte nicht, dass die Leute was verstehen. Ist mir relativ egal. Fühlen ist, glaube ich, spannender.
Trauer und Wut und auch Hilflosigkeit sind auf jeden Fall zu spüren bei den drei Figuren, die die Stadt zu ihrer Bühne machen. Dass sie dabei vom strömenden Regen durchnässt werden und die Abenddämmerung langsam in die dunkle Nacht übergeht, unterstreicht diese Stimmung zusätzlich.
Du kannst nicht einfach ein Niemand sein, okay? Niemand kann einfach ein Niemand sein, verstehst du das?
Nail Doan spielt als Autor auch mit dem Gegensatz von klassischer deutscher Kultur, alten Philosophen und Komponisten und migrantischen Perspektiven. So gehen zwei seiner Figuren während des Audiowalks im Kiosk auf Türkisch ein Bier kaufen. Auch Nail Doan ist zweisprachig in Deutschland aufgewachsen.
Ich denke auf Türkisch und schreibe auf Deutsch.
Mohamed Günaym ist 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen. Den beiden geht es deshalb darum, zu zeigen, wie sich die deutsche Kultur durch migrantische Einflüsse weiterentwickelt.
Jawohl, jetzt kommen wir zum Politischen, weil wir die sogenannten Migranten oder Busmigranten oder whatever, wir sind Teil der deutschen Kultur. Also wir konsumieren deutsche Kultur, wir lieben die deutsche Kultur, wir lieben die deutsche Sprache. Das ist unser Mittel.
Deutsch-migrantisch. Für das Autorenteam gehört beides zusammen. In Zeiten weltweiter Erfolge rechter Politik ist das die wohl wichtigste Botschaft dieses Audiowalks, der nach anderthalb Stunden vor dem Thalia Theater in Ottensen endet. Das Publikum geht etwas verfroren nach Hause, aber mit vielen Denkanstößen im Kopf.
Nach dem Audiowalk Jol oder ein Zebrastreifen geht Sonne suchen von Nail Doan, eine Produktion fürs Hamburger Thalia Theater. Gestern wurde einer der angesehensten Literaturpreise in Deutschland vergeben, der Heinrich-von-Kleist-Preis. Der ging in diesem Jahr an Sascha Mariana Salzmann. Salzmann war schon für den Deutschen Buchpreis nominiert mit ihrem Roman Im Menschen muss alles herrlich sein. Sascha Mariana Salzmann hat einen weiteren Roman geschrieben, Essays, viele Theatertexte vor allem. In denen geht es um die Nachwirkungen der Sowjetunion in einer Familie mit russischer Migrationsgeschichte. Oder auch darum, eine Sprache zu finden dafür, wie der 7. Oktober 2023 unsere Welt verändert hat. Sascha Mariana Salzmann hat sich in der Kleist-Dankesrede gestern natürlich auch auf Heinrich von Kleist bezogen, vor allem auf seinen Aufsatz über das Marionettentheater und die Novelle Das Erdbeben von Chili.
Und Erdbeben von Chili hat mich einfach nicht losgelassen, weil ich dachte, meine Güte, das ist haargenau das, was heute passiert. Also diese Hexenjagden gegen Unschuldige, die man also bluten lassen möchte für die eigene Verzweiflung. Dass etwas Schreckliches passiert, eine Katastrophe und man braucht jemanden, den man durch Dorf jagt. Das ist ziemlich genau das, wo wir gerade politisch stecken. Und das Marionettentheater, weil es mich immer wieder beschäftigt hat, was Heinrich von Kleist da drin suchte. Und ich denke darüber nach, dass er über den Sitz der Seele schreibt im menschlichen Körper, dass die Seele verrutschen kann in die Wirbel des Kreuzes, in den Ellbogen. Und ich dachte, ist es das, was eigentlich in uns Menschen passiert, wenn wir anfangen zu hassen, verrutscht die Seele?
Sascha Mariana Salzmann gestern hier im Interview im Deutschlandfunk Kultur zu ihrer Auszeichnung mit dem Heinrich-von-Kleist-Preis.